Lange hat er sie dazu ermutigt. Jetzt war sie auf ihrem Frauenwochenende und schon nach Minuten vermissen sie alle. Der Ehemann, die Kinder und der Hund. Und schon nach zwei Tagen, dann, als sie rum sind, steht er dem Nervenzusammenbruch nahe. Als das Telefon klingelt, mit letzter verzweifelter Kraft meldet er sich: Hallo mein Junge, ich bin's, deine Mama, wie geht's dir? Und er spürt, wie das Leben zurückkehrt. Ah ja, okay, du, ich bin hier zwei Tage allein mit den Kindern, alle krank, der Kühlschrank leer, ah, die Wohnung ein Chaos, der Hund so inkontinent wie unser Jüngster und überhaupt. Jetzt kommt dann gleich noch meine Frau und bringt zwei Freundinnen mit zur Übernachtung auf der Rückfahrt von ihrem Frauenwochenende. Kopf hoch, mein Junge, setz dich in deinen Schreibtischstuhl. Wozu gibt's denn die Mama? Ich komme, ich überlege mir auf der Herfahrt ein Top-Menü, kauf ein und dann koche ich. Und ich werde nebenher mal schön den Staubsaugertanz aufs Parkett legen, alles perfekt. Wozu gibt's denn die Mama? Aber sag noch, was ist denn das Lieblingsmenü deiner Sonja? Wer ist Sonja? Na Sonja, deine Frau. Meine Frau heißt doch Theresa. Oh, ist da nicht die 99112? Nee, da ist die 99113. Oh, Entschuldigung, da habe ich mich wohl verwählt. Wie was, du kommst nicht? Der Messias ist gekommen. Unermüdlich hat Gott durch die Propheten im Alten Testament sein Kommen angekündigt. Gott hat die Not Israels gesehen, sein Schreien gehört, Israels Schreien gehört. Und er hat Wort gehalten. Keine Entschuldigung. Ich habe mich wohl verwählt. Nein, Gott ist seiner Erwählung treu geblieben und hat seinen Messias gesandt. Das haben wir am ersten Advent gefeiert. Die Vorfreude oder den dankbaren Rückblick auf Jesu erstes Kommen. Der zweite Advent hat die Wiederkunft Jesu zum Thema. Eben seinen zweiten Advent, sein zweites Kommen. Und auch dann wird Gott Wort halten. Und der Messias, Jesus Christus, wird wiederkommen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So haben wir es im Wochenspruch gehört. Und wie jener stressgeplagte Mann gerade eben, haben sich auch die Jünger damals, als sie diese Aufforderung Jesu gehört haben, die Häupter zu erheben und aufzuschauen, haben sich auch die Jünger gefragt, wann ist das soweit? Wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die Frage und die Antwort von Jesus hören wir im Predigttext für den heutigen zweiten Advent, den Comeback-Advent aus Matthäus 24. Ich lese uns die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. und dann wird das Ende kommen. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ein erstes: Jesus kommt wieder, achtet auf die Zeichen. Gestern früh las ich folgende Schlagzeile, Zitat: Geologen melden unruhigen Herbst, mehr als 70 Erdbeben in Baden-Württemberg. Und dann fährt diese Headline fort: Von den meisten Menschen unbemerkt sucht eine Erdbebenwelle der Südwesten Deutschlands heim. Der Landeserdbebendienst registriert seit Mitte Oktober mehrere Dutzend Erschütterungen. Heftigere Beben sind nicht ausgeschlossen. Und dann ging ich an die Predigtvorbereitung. Und es werden Erdbeben sein, hier und dort. Und wenn die Beben nur leicht bzw. kaum spürbar waren, vielleicht gerade deshalb trotzdem eine behutsame Ermahnung Gottes: Lasst uns hören auf den Gott, der redet. Jesus fährt dann fort und nennt mit Hungersnöten und Kriegen weitere Katastrophen. Und jeden Tag flimmern sie in unsere Wohnzimmer herein. Flimmert herein, wie Menschen zuhauf durch Hungersnöte und Kriegshandlungen sterben. Dank der Medienpräsenz völlig präsent, Negativschlagzeilen und wahrscheinlich ist Sankt Resignatius der Heilige aller Fernsehzuschauer, der uns eine gewisse distanzierte Gelassenheit schenkt, man verdrängt. Nein, sagt Jesus, sieh hin und sieh die Zeichen. Nicht Resignation, sondern Konzentration. Seid wach und nüchtern. Nehmt wahr und nehmt's euch zu Herzen, wenn Christen verraten werden, verhaftet, getötet, weltweit zuhauf. Es sind unsere Glaubensgeschwister. Und was können wir dazu, dass wir hier in Freiheit heute Gottesdienst feiern können? Und sie erleiden die Zeichen der Endzeit. Ihre Leiden sind im Licht der Ankündigung von Jesus prophetische Zeichenhandlungen. Mit ihrem Leiden erleiden sie stellvertretend für alle Christen dieser Welt wesentliche Zeichen der Endzeit, in der wir seit Jesu erstem Kommen sind und diese Zeichen, die sich in Wellenbewegungen zuspitzen werden, bis der Antichrist offenbar wird und Jesus dann wiederkommt. Zeichen der Endzeit, die sich zuspitzen. Und deshalb lasst uns die Fürbitte für unsere verfolgten Glaubensgeschwister nicht vergessen. Ihre Leiden sind ein von Jesus angekündigtes Zeichen des kommenden Endes und seiner Wiederkunft. Und deshalb ist an uns nicht die Endzeit zu terminieren. Wo sind wir jetzt im Heilsfahrplan, im Endzeitfahrplan Gottes? Das sollen wir nicht. Und es ist nicht an uns, einen Termin auch nur vorher zu berechnen. Wir wissen weder Tag noch Stunde, wann Jesus wiederkommt. Wir sollen auf ihn schauen, auf ihn vertrauen. Und solange wir es können, angesichts all dieser Zeichen der Not, nicht rechnen, sondern dienen. Uns einbringen durch unser Gebet für unsere verfolgten Christen. Und dort, wo es Erdbeben gibt, die andere Auswirkungen haben als die hier, die wir nur mit genauen Messinstrumenten wahrnehmen können, dort die Frage, was wir dazu beitragen können, dass Not gelindert wird. Der diakonische Dienst ist gefragt, solange das noch irgendwie möglich ist in unserer Welt. In einem rau werdenden Gegenwind, wo wir das sanfte Säuseln der Verführung spüren oder mit unserem Text gesprochen, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Dort ist es nötig, dass wir hinstehen, auch als Gemeinde hinstehen. Man hat den Eindruck, auch von diesem Text her, falsche Propheten, die kommen nicht von außen, die kommen von innen. Und die Frage, wie wir auch hier hinstehen und treu zu Gottes Wort, ja, dieses Wort hochhalten, dort, wo Fragezeichen aufgemacht werden, ob man Juden noch das Evangelium verkündigen darf. Natürlich, Paulus macht es uns doch vor. Wenn der Sühnetod Jesu am Kreuz degradiert wird zu einem, er hat halt konsequent gelebt, dann war das eben die Konsequenz. Nein, Natürlich hat er konsequent gelebt, Jesus, und doch von Gott vorherbestimmt zum Kreuzestod um meiner Stadt, um unsere Stadt, dass wir das Leben haben. Lasst uns hochhalten, was Gott hochhält, und treu sein zu seinem Wort, das ist unser Leben. Die Liebe erkaltet, da denke ich auch gelegentlich, oh, da brauche ich nicht weit weggucken und irgendwelche Erdbeben und Kriege im Fernsehen wahrnehmen, oh, Endzeit, da sind wir mitten bei uns. Wo ist unsere Liebe? Lauter und rein und herzlich. Was für eine Mahnung Jesu, uns von seiner Liebe füllen zu lassen und Liebe zu leben. Und doch, bei alledem, bei all diesen Zeichen, die Jesus nennt und wo man kribbelig wird und die Angst aufkeimt, nein. Christen schauen nicht zuerst auf die Zeichen. Wir schauen auf die Zeichen, ja. Aber Christen schauen nicht auf, zuerst auf das, was kommt, sondern auf den, der kommt. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und von dort her kommend nehmen wir wahr, was in der Welt geschieht und gestalten die Welt mit. Das Erste, Jesus kommt wieder, achtet auf die Zeichen. Das Zweite, Jesus kommt wieder, seht auf das Ziel. Eine beeindruckende Schwimmerin, Florence May Chadwick, hat in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine unglaubliche Leistung vollbracht. Von der Insel Santa Catalina, 34 Kilometer von der kalifornischen Küste entfernt, nimmt sie sich vor, diese 34 Kilometer durchs Meer zu schwimmen. Begleitboote sind dabei, dass da jetzt auch nicht die wirkliche Katastrophe passiert. Sie trainiert, hat ohne Ende trainiert und dann schwimmt sie, was das Zeug hält. Nebel zieht auf, nichts zu sehen, Wellengang, okay, das Wasser kalt. Aber dieser aufkeimende Nebel, sagt sie danach, der war für sie tödlich. Und sie lässt sich wenige hundert Meter vor dem Ziel, nachdem sie fast 34 Kilometer hinter sich hat, ins Boot holen. Und sie sagt danach, ich hätte es geschafft, wie ich das Ziel gesehen hätte. Und sie hat dann wohl einige Monate später diese Strecke nochmal angegangen und hat sich das vorgenommen, von Anfang an, wenn ich ins Wasser gehe, das Ziel vor Augen. Vom Ziel her kämpfen, vom Ziel her schwimmen, unseren Weg gehen. Und so hat sie es dann geschafft, in einer Rekordzeit von 13 Stunden, 47 Minuten und ein paar Sekunden, das Ziel vor Augen. War es möglich, einen schweren Weg zu gehen? Nun schwimmen die wenigsten von uns vermutlich solche Strecken. Schwere Wege kennt trotzdem jeder und manche richtig schwere. Und was dort die Kraft ist, gibt, ist dasselbe. Das Ziel vor Augen. Wir leben nicht auf eine Ewigkeit bei Gott hin, sondern als Christen leben wir von einer von Gottes Ewigkeit her, auf diese Ewigkeit hin. Und deshalb mahnt uns auch Jesus, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Gott will deine Seligkeit. Er will deine Rettung, heißt so viel wie er wünscht sich nichts mehr als ewig mit dir zusammen zu sein. Und dafür hat er am Kreuz alles für dich getan. Das Ziel vor Augen, das ist es, was die Kraft gibt für unseren Weg. Das Ziel vor Augen, gerade auch dort, wo der Weg beschwerlich ist. Paulus Römer 8 bringt es auf den Punkt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. So übersetzt es Luther, wenn man diese Verse aus Römer 8 wörtlich übersetzt, dann heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und, wörtlich, in Geburtswehen liegt. Und wenn Sie sich an den Predigttext erinnern, daran hatten wir das gleiche Stichwort. Mitten in dieser Liste der herausfordernden Ereignisse sagte Jesus, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Unser Seufzen, wenn es in der Schule nicht läuft und ihr sagt, ich büffel und die Klassenarbeiten werden trotzdem nicht besser. Oder da irgendwelche Typen in eurer Klasse sind, die euch mobben, die euch laufend das Leben schwer machen und ihr nicht wisst, wie kriegt man es geändert. Der Lehrer greift nicht ein, Eltern will man nicht einschalten, das ist ja peinlich. Seufzen. Oder bei uns daheim die Tage, kam die Maus um die Ecke, die Katze hatte sie relativ schnell. Die Maus hat einmal kurz geseufzt. Es seufzt in der Schöpfung. Völlig banal für uns, die man dann auch froh ist, um eine Maus weniger im Garten. Für die Maus trotzdem und die anderen Beispiele. Und dann kommt die Diagnose des Arztes. Das ist Leben in dieser gefallenen Welt, seufzender Kreatur. Und dann sagt Jesus, das ist der Anfang der Wehen. Anfang der Wehen. Und damit ist auch deutlich, wohin die Reise geht. Und dass das eben nicht das Ende ist, sondern dass wir vom ersten Advent herkommen, einen Gott haben, der bei uns ist. Bei dir in der Schule, bei Ihnen in der Krankheit, im Alter, im schweren Beruf. Vom ersten Advent herkommend einen Herrn haben, der versprochen hat, da zu sein. Und vom zweiten Advent auf ihn zugehend, wenn Jesus wiederkommt, dass die Wehen natürlich nicht das Ende sind, sondern Verheißung der Geburt. Es ist das Seufzen, in dem du steckst und du darfst deine konkreten Anlässe ganz ruhig auch dort einspielen. Es ist dein Seufzen, es sind Wehen als Verheißung des Lebens. Im Seufzen der Schöpfung hören wir, der Geburtsvorgang hat begonnen. Bald ist es soweit. Die seufzende Welt liegt schon im Kreissaal zum ewigen Leben. Zitternd und zagend und doch voller Sehnsucht und Hoffnung wartet sie, die Welt, warten wir darauf, dass Gottes umfassende Verheißung wahr wird. Siehe, ich mache alles neu. Deshalb, Jesus, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Drittens und letztens, Jesus kommt wieder. Die Verheißung des zerstörten Tempels, die Verheißung des zerstörten Tempels. Am Anfang des Gesprächs zwischen Jesus und seinen Jüngern steht deren Staunen über diesen prächtigen Tempel, den sie hier vom Ölberg aus im Blick haben. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und mit dieser Ankündigung beginnt Jesus seine Endzeitrede, auch ein Indiz dafür, dass wir seit 2000 Jahren in der Endzeit sind. Anfang der Wehen, Dinge, die sich weltweit schon lange ereignen und zuspitzen. Der Tempel ist zerstört im Jahr 70 nach Christus. Wir sind in der Endzeit. Nur, dass natürlich noch Dinge kommen werden, die sich zuspitzen in Wellenbewegungen, wie das bei den Wehen eben auch ist. Wehe, Schmerz, Pause. Nächste Wehe, Schmerz, stärkerer Schmerz, Pause. Und die nächste, und die werden kürzer, die Abstände und die Schmerzen größer. Und so leben wir in einer Welt, hier im Moment in Deutschland, in relativ ruhigen Zeiten und wir sehen die schmerzvollen Wehen und das Seufzen in anderen Ländern, haben es selber schon hinter uns im Dritten Reich, in Ostdeutschland und anderes mehr. Wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergeht. Und trotzdem, Jesus, er verheißt, so beginnt er die Endzeitrede, die Zerstörung des Tempels. Warum ist das eine Verheißung? Wenn Jesus die Zerstörung des Tempels in Jerusalem ankündigt, dann kündigt er nicht nur damit den Beginn der Endzeit an, der dann Tempelzerstörung 70 nach Christus wahr geworden ist. Bevor der Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört wird, hat Jesus schon lange angekündigt, wie es weitergeht. Johannes 2, brecht diesen Tempel ab, sagt er. Und alle nehmen es nicht ernst damals und dann fährt er fort. Ich will ihn aufrichten, in drei Tagen, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Und dann geht die Verheißung der Tempelzerstörung weiter. Nicht nur, dass Jesus Christus für uns zum Tempel geworden ist, gemeint ist, wenn er der Tempel ist, der Ort der Gottesbegegnung. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem pilgern, um dort Gott zu treffen. Jesus ist der Tempel, in dem wir Gott begegnen und zu dem wir gerufen sind, andere Menschen einzuladen, dass sie dort in Jesus Gott begegnen. Und Paulus legt noch einen drauf, wenn er plötzlich sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Die Ankündigung der Zerstörung des Tempels in Jerusalem ist eine Verheißung der Gottesgegenwart in Jesus und in dir. Und dann stehen wir natürlich vor der Herausforderung, lebe ich ein Leben, in dem meine Mitschüler, Mitmenschen in der Arbeit, am Gartenzaun, in der Autoschlange hinter mir, oder wenn ich mal wieder überlege, ob ich jetzt im Auto ein bisschen aggressiver fahre, lebe ich als Tempel, in dem meine Mitmenschen Gott begegnen oder nur meinem alten Ego? Ihr seid der Tempel. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Als Tempel des Heiligen Geistes sollst du ein Ort sein, an dem die Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus hören und erleben. Und dann wird wahr, was uns Johannes in Offenbarung 21 über das himmlische Jerusalem vorschwärmt, und wenn er sagt, und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und er und das Lamm, also Jesus. Es braucht einmal keinen Tempel mehr, weil wir dann in Gottes Ewigkeit ihn in seiner ganzen Fülle genießen. Unmittelbar, ohne irgendwelche Begrenzungen, Mauern, wie es ein Tempelgebäude eben hat, oder Begrenzungen durch meine Schuld, wo ich halt doch mal gelegentlich wieder so lebe, dass ich besser den Fischaufkleber wegmache oder eben nicht erkennbar bin als Christ, ohne Begrenzungen. Er, der Tempel, und wir einmal bei ihm. In Gottes Ewigkeit brauchen wir kein Zelt mehr und keinen Tempel der Begegnung, weil wir ganz in Gott und bei Gott sein dürfen. Ich schließe und fasse zusammen. Auch wenn es viele nicht glauben, Jesus plant sein Comeback. Und in dieser Vorfreude feiern wir heute den zweiten Advent, den Comeback-Advent. Feiern wir heute diesen zweiten Advent, und dieses Z vom zweiten Advent kann uns an diese drei Punkte der Predigt erinnern. Die Zeichen sollen uns prägen, das Ziel vor Augen und die Verheißung des zerstörten Tempels. Zeichen, Ziel und zerstörter Tempel. Hört sie, die Verheißung des zerstörten Tempels. Achtet auf die Zeichen und seht auf das Ziel, das große Comeback von Jesus, auf das wir einmal ein Comeback erleben in Gottes Ewigkeit. Amen.